Die Vorstellung ist, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist sowas wie Frieden. Dass wenn aber dann sowas kommt wie Besatzung, dass das weiter zivile Opfer kostet und dass das im Zweiten Weltkrieg mehr zivile Opfer gekostet hat als die eigentlichen Kampfhandlungen, dass das also mitnichten eine Form von Frieden ist. Das ist etwas, was in der deutschen Debatte relativ stark fehlt. Wir haben für Nordrhein-Westfalen mal an meinem Lehrstuhl uns Schulgeschichtsbücher angeguckt. Da steht was von Krieg, aber nicht von Besatzung. Auch wenn ich mit meinen Studierenden spreche, die sind völlig baff immer wieder und sagen, ja, über Krieg haben wir geredet, über Shoah haben wir geredet, aber über Besatzung haben wir eigentlich nie geredet. Und die sagen dann auch völlig konsterniert, warum eigentlich nicht? Und das hat, glaube ich, in Deutschland was mit deutschen Erfahrungen zu tun. Es gibt ein Schulbuch, deutsch-polnisches, da ist es anders. Und es ist die polnische Seite, die das in die Schulbücher geschrieben hat. In der polnischen Gesellschaft weiß man, was Besatzung als Erfahrung bedeutet hat.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Verlag CH Beck. Dort ist am 10. Oktober 2024 das Buch Unter deutscher Besatzung Europa 1939 bis 1945 erschienen. Darin beleuchtet Professor Dr. Tatjana Tönsmeier das Alltagsleben von etwa 230 Millionen Menschen während des Zweiten Weltkriegs und welche Auswirkungen die jahrelange Besatzung durch das nationalsozialistische Deutschland auf die lokalen Gesellschaften hatte. Da die umfassende Darstellung eines solchen Themas ein gewaltiges Unterfangen ist, haben wir uns in diesem Gespräch auf einige beispielhafte Aspekte konzentriert. Denn Frau Tönsmeiers Buch ist nicht nach Regionen aufgebaut, sondern behandelt Aspekte wie Wohnen, Verwaltung, Versorgung und vieles mehr in einer vergleichenden europäischen Perspektive. Wenn ihr nach dem Gespräch noch mehr über das Thema erfahren wollt, findet ihr den entsprechenden Link zum Buch in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zur Quellensammlung Societies Under German Occupation, in der Frau Tönsmeier zusammen mit anderen Forschenden eine große digitale Quellensammlung zum Alltag unter deutscher Besatzung aufgebaut hat. Ich freue mich über eure Kommentare zum Podcast, über am besten 5 Sterne auf den einschlägigen Plattformen und eure Unterstützung auf PayPal und Steady. Zum Einstieg des Gesprächs habe ich Frau Tönsmeier, wie bei einem neuen Gast üblich, gebeten, ihren Weg zum Thema zu schildern. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Interviews aus dem September 2024.
Ja, mein Name ist Tatjana Tönsmeier. Ich bin Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal und das mittlerweile immerhin seit 2011. Mit Nationalsozialismus habe ich mich schon im Rahmen meiner Dissertation beschäftigt. Die habe ich 2003 an der Humboldt-Universität zu Berlin verteidigt. Ich habe vorher studiert, lange ist es her, in Bochum und Marburg, war dann, wie gesagt, zur Promotion an der Humboldt-Universität in Berlin, bin später an die Universität Jena gewechselt, um dort zu habilitieren. Das war 2010 und sehr schnell danach bin ich dann nach Wuppertal berufen worden. Das sind so ein paar Rahmendaten meines beruflichen Werdegangs. Bei Historikerinnen und Historikern ist es ja oft so, dass sich das mit Archivaufenthalten und Auslandsaufenthalten verbindet. Das ist auch in meinem Fall so gewesen. Ich bin also zum Beispiel am Deutschen Historischen Institut in London gewesen, an der Karls-Universität in Prag, an der Akademie der Wissenschaften in Bratislava in der Slowakei, aber auch vor kurzem für einen längeren Forschungsaufenthalt am NIOD in Amsterdam. Das NIOD in Amsterdam ist das Institut für Kriegs-, Holocaust- und Genozidstudien. Also von daher ist in diesen Archiv- und Forschungsreisen auch schon ein bisschen absehbar, dass ich mit meiner Forschung sehr international aufgestellt bin. Ich habe vorhin beschrieben, dass Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und eben in besonderer Weise die Besatzungsjahre mich jetzt schon seit mehr als 10 Jahren beschäftigen. Wir werden da sicherlich gleich noch mal genauer zukommen. Wenn ich Besatzung sage, heißt es für mich vor allem, wie sieht Leben unter Besatzung aus? Was bedeutet das für Menschen in den besetzten Ländern unter dieser deutschen Okkupation zu leben? Und wir haben mit einem ganzen Kreis von Kolleginnen und Kollegen überall in Europa vor rund 10 Jahren angefangen, eine große Quellenedition zusammenzustellen, wo wir Quellen gesammelt haben, die über das Alltagsleben unter deutscher Besatzung Aufschluss geben. Es sind 2 dicke Bände mit an die 2000 Seiten unter dem Titel Fighting Hunger, Dealing with Shortage, Everyday Life Under the Occupation in World War II Europe entstanden. Und da haben wir eben also vor allen Dingen diesen Mangel dokumentiert. Und da sind Quellen von den Kanalinseln bis zu Griechenland und besetzte Ukraine bis Italien, aber auch Norwegen drin. Also Sie sehen da schon diesen breiten europäischen Zuschnitt. Aus dieser Buchpublikation ist ein Online-Portal geworden und das Buch, worüber wir heute sprechen werden. Also von daher, Besatzung beschäftigt mich schon eine ganze Reihe von Jahren. Und das, was ich erforscht habe, habe ich dann bei verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen auch im Rahmen von sogenannten wissenschaftlichen Beiräten einbringen können. Zum Beispiel das demnächst in Berlin entstehende Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und Besatzungsherrschaft.
Sie haben den Titel Ihres Buchs erwähnt und wenn man diesen Titel hört, den Fehler habe ich auch gemacht, könnte man erst einmal denken, dass Sie das Land für Land, Region für Region durchgehen. Das ist nicht das Konzept Ihres Buches. Wie ist es aufgebaut?
Ja, das ist sozusagen etwas, was, ich würde das gar nicht einen Fehler nennen, aber vielleicht eine Erwartungshaltung, die mir immer mal wieder begegnet. Das Buch funktioniert aber anders. Es funktioniert nicht als eine Ländergeschichte im Sinne von, also wenn man böse ist, dann würde man sagen, es gibt sowas wie eine Add-on-Geschichte. Polen und Frankreich und Ukraine und noch ein bisschen Südeuropa und noch ein bisschen Nordeuropa. Und das Anliegen meines Buches ist zu sagen, Besatzung ist eine europäische Erfahrung. Und die sieht in verschiedenen europäischen Ländern zwar unterschiedlich aus und wir kennen diesen grundsätzlichen Unterschied zwischen Ost und West und der in vielerlei Hinsicht sehr viel brutaleren Kriegführung und auch Besatzungsherrschaft im Osten Europas und der etwas, sagen wir mal, in dicken Anführungsstrichen normaleren im Westen Europas. Aber hinter diesen grundsätzlichen Unterschieden verbergen sich Gemeinsamkeiten. Wir können da sicherlich im Verlauf des Gesprächs noch sehr viel genauer drauf eingehen, aber die grundsätzliche Idee dieses Buches ist zu sagen, so wie Menschen in diesem besetzten Europa Besatzung erlebten, gibt es eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten. Und diese Gemeinsamkeiten zu beschreiben als so etwas wie das Dark Heritage, dunkle Erbe Europas. Das ist das Anliegen des Buches. Und insofern ist es eine Alltagsgeschichte, die ihren Fokus bei den wieder in Anführungsstrichen ganz normalen Menschen nimmt, die von deren, das Buch erzählt von deren Leben, von deren Erfahrungen. Und das tut es in europäischem Zuschnitt. Und wenn ich den europäischen Zuschnitt beschrieben habe, dann gibt es etwas, was ich als Graduierungen bezeichne. Also vor dem Hintergrund einer Gemeinsamkeit oder Ähnlichkeit, wie sieht es dann generell gesprochen im Osten und im Westen Europas aus? Wie sieht es aber auch aus für jüdische und nicht-jüdische Menschen, die unter Besatzung zu leben hatten? Also insofern ist es eine europäische Geschichte und es hat sozusagen das explizite Anliegen, diese Europäizität von Besatzungserfahrung aufzuzeigen.
Und das tun Sie anhand verschiedener Quer- und Längsschnittthemen, mit denen wir uns nachher noch beschäftigen werden. Vorher aber noch zur Quellenlage. Sie sagten einerseits, dass Sie die Alltagsgeschichte schreiben wollen und auch, dass Sie in vielen Archiven und ähnlichen Orten unterwegs waren. Das muss ja eine unglaubliche Menge an Material gewesen sein, das Sie da bearbeitet haben müssen.
Ja, also wir haben alleine für dieses Thema Mangel und Hunger worauf unsere Quellenedition sowohl in der Printversion als auch im Online-Portal basiert, mehr als 80 Archive europaweit eingesehen und die sind beheimatet in ungefähr 20 Ländern. Und wir haben für die Quellenedition dann aus den jeweiligen Nationalsprachen, also aus dem Lettischen, aus dem Norwegischen, aus dem Griechischen etc., aus dem Polnischen natürlich, ins Englische übersetzt. Und ohne diese sehr, sehr breite Vorbereitung wäre vieles an meinem Buch auch gar nicht möglich gewesen, auch ohne das große, große Netz von Kolleginnen und Kollegen überall in Europa, mit denen man dann im Kontakt steht und die Informationen und sozusagen im Austausch steht. Also von daher ist es wirklich, dieser Fokus ist europäisch. Und ich fand es wirklich faszinierend, dass in dieser breiten europäischen Zusammenarbeit, auch in dem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen für die Quellenedition, dass es immer wieder hieß, ich hätte gar nicht gedacht, dass es diese Art von Quellen gibt. Und jetzt haben wir das mal systematisch gesucht. Und also auch die Erkenntnis vieler Kolleginnen und Kollegen zu sagen, meine Güte, es gibt ziemlich viel, was ähnlich ist, da wo ich die Ähnlichkeiten vielleicht gar nicht vermutet habe. Also zum Beispiel erinnere ich mich sehr, dass polnische und französische Kolleginnen und Kollegen beschrieben haben, die Situation auf dem Land ist, obwohl der eine Staat im Westen, der andere im Osten liegt, viel ähnlicher als die Situation zwischen den jeweiligen Hauptstädten und peripheren ländlichen Regionen innerhalb des gleichen besetzten Landes. Ja, also das heißt, man entdeckt diese Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten auch nur durch so einen breiten europäischen Blick.
Bei Alltagsgeschichte sind ja auch, denke ich zumindest mal, die Ego-Dokumente eine wichtige Quelle. Welchen Anteil hat diese Quellengattung an Ihren Forschungen gehabt und gab es noch andere Quellengattungen, die für Sie zentral waren?
Ego-Dokumente spielen eine ganz große Rolle. Für mein Buch, um da jetzt den Schwerpunkt zu setzen, für mein Buch habe ich mich sehr stark bemüht, das Erleben von Besatzung immer wieder eng am Erleben der Menschen und das heißt eng über Ego-Dokumente zu erzählen. Das heißt, eine Leserin, ein Leser, der mein Buch in die Hand nimmt, wird sehen, dass sich sozusagen Beschreibungen des Alltagslebens zitiere und dass ich eng an diesem Erleben bin. Für mich ist das Anliegen dieses Buches nämlich, dass es Besatzung als Thema einer deutschen Öffentlichkeit versuche nahezubringen, weil vielleicht können wir darüber auch nochmal gesondert reden. Ich glaube, in Deutschland gibt es etwas, ich würde sagen, für eine deutsche Erfahrung ist die Leitvokabel der Krieg. Der Krieg dauert 6 lange Jahre, Millionen von Männern ziehen in den Krieg, kommen nicht nach Hause, hinterlassen trauernde Familien. Und in den Städten ist auch ebenfalls der Krieg eine zentrale deutsche Erfahrung. Und es ist in Deutschland auch so, dass die Zahl der Opfer, dass darunter die militärischen Opfer, die zivilen überwiegen. In den ehemals besetzten Gebieten ist es aber anders. Denn der Krieg in vielen dieser Länder ist verhältnismäßig kurz. Also wenn Sie an Polen denken, dann sind die eigentlichen Kampfhandlungen, das dauert gut 6 Wochen, dann ist Polen sozusagen niedergerungen und die polnische Armee hat kapituliert. Aber die Besatzung dauert 6 lange Jahre. Wenn Sie an die Niederlande denken, wo die Kampfhandlungen nochmal sehr viel kürzer sind, aber die Besatzung fast 5 lange Jahre dauert, ist also sozusagen diese deutsche Erfahrung, wo Krieg eine Leitvokabel oder eine Zentralvokabel, wenn Sie so wollen, ist, was anderes als in fast allen anderen europäischen Ländern. Da sind die Kampfhandlungen häufig sehr viel kürzer und die Besatzung ist sehr viel länger. Und die Opfer in den europäischen Ländern sind in viel höherem Maße zivile Opfer. In allen Ländern, selbst in der damaligen Sowjetunion, überwiegen die zivilen Opfer die militärischen. Und diese zivilen Opfer sterben nicht primär bei Bombardierung, Artilleriebeschuss und so weiter. Also sie sind keine Kriegsopfer, sondern sie sind Opfer des Besatzungsterrors. Und das heißt, dieses Buch hat das Anliegen zu zeigen, was Besatzung eigentlich bedeutet, was Besatzung in den Jahren des Zweiten Weltkriegs bedeutet hat und dies schon auch in eine deutsche Öffentlichkeit hineinzuvermitteln, die häufig sehr stark, und wir sehen das auch in den aktuellen politischen Debatten, das Gegensatzpaar ist Krieg und Frieden. Und die Vorstellung ist, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist sowas wie Frieden. Dass wenn aber dann sowas kommt wie Besatzung, dass das weiter zivile Opfer kostet und dass das im Zweiten Weltkrieg mehr zivile Opfer gekostet hat als die eigentlichen Kampfhandlungen, dass das also mitnichten eine Form von Frieden ist. Das ist etwas, was in der deutschen Debatte relativ stark fehlt. Und Sie haben mich ja nach den Ego-Dokumenten gefragt. Und weil es mir am Herzen liegt, zu erläutern, was bedeutet Besatzung für diejenigen, die unter ihr zu leben hatten, ist einerseits mein Anliegen zu sagen, das ist eine europäische Erfahrung. Die gibt es in Ähnlichkeiten in Ost wie in West. Nicht identisch, aber doch ähnlich und verwandt. Und um die zu erzählen und nahe am Erleben von Menschen zu erzählen, habe ich relativ viele Ego-Dokumente europaweit gesucht, Gott sei Dank auch gefunden, und sie sind in dieses Buch eingegangen. Also von daher, ja, Ego-Dokumente spielen eine sehr wichtige Rolle in meinem Buch.
Die angesprochenen Quer- und Längsschnitt-Themen, die ja auch die Kapitel Ihres Buchs sind, tragen Namen wie Nahrung und Hunger, Wohnen, Arbeit, Verwaltung und so weiter. Ein Thema, mit dem wir uns heute exemplarisch im Gespräch befassen, ist die Gesellschaft unter Besatzung. Und Sie haben eben schon dargestellt, dass die Besatzung für viele Gebiete und Regionen das Prägendere war als die Front, die relativ schnell darüber hinwegkam. Also, wie geht es einer Gesellschaft unter deutscher nationalsozialistischer Besatzung?
Ich glaube, das Erste, was man sich klar machen muss, ist, wer sind eigentlich die, die unter Besatzung zu leben haben? Und letztlich für alle besetzten Länder gilt, dass Männer eines bestimmten Alters eingezogen sind. Die stehen also an den Fronten, die kämpfen, die geraten in Kriegsgefangenschaft, die sind vielleicht auch gefallen. Das heißt, besetzte Gesellschaften sind überall in Europa Gesellschaften der abwesenden Männer. Und das dauert vielfach relativ lange, bis diejenigen, die es überlebt haben und in Kriegsgefangenschaft geraten sind, bis die nach Hause kommen. Oder aber, das ist ja etwas, was langsam sozusagen im deutschen Bewusstsein auch etwas stärker verankert ist, die Angehörigen der Roten Armee, wenn sie in deutsche Kriegsgefangenschaften gerieten, deren Überleben war ja nun keinesfalls gesichert. Also allein im Kriegswinter 41-42 sind rund 1,8 Millionen Rotarmisten in deutscher Kriegsgefangenschaft umgekommen. Das heißt, was wir haben, wenn wir nach besetzten Gesellschaften fragen, wir haben Gesellschaften der abwesenden Männer. Und Gesellschaften der abwesenden Männer heißt, dass stärker als in Friedenszeiten unter Besatzung Frauen, Kinder, Jugendliche und alte Menschen zu leben haben. Und wenn wir uns das jetzt sozusagen weiter angucken, welche Konsequenzen hat das zum Beispiel für Nahrung, für Wohnen, für Arbeit etc., dann sieht man, wie allein eine Gesellschaft, weil sie anders zusammengesetzt ist, in Geschlechterhinsicht und in Altershinsicht, dass allein das eine Gesellschaft schon verletzbar oder, wenn Sie das stärker wissenschaftlich formuliert haben, vulnerabel macht. Also dieses Stichwort, dass die Männer nicht da waren, das ist auch etwas, Sie fragten ja vorhin nach den Ego-Dokumenten, was man sowohl in zeitgenössischen Ego-Dokumenten als auch in Memoiren vielfach findet. Und ich habe deswegen Ihnen tatsächlich mal zwei Zitate mitgebracht. Die Verfasserin bzw. den Verfasser kennen Sie sicherlich alle. Die erste ist Simone de Beauvoir und ich lese einfach mal vor. Die schreibt, Zitat, überall die gleiche Leier. Die Frauen in der Metro, die Frauen an den Türschwellen. Haben Sie Nachrichten? Nein, er ist bestimmt in Gefangenschaft. Wann werden die Listen herauskommen? Und das notiert Simone de Beauvoir Anfang Juli 1940, als sie sich selbst sehr wegen Sartre sorgte. Und sie schreibt dann nochmal in ihren Tagebuchaufzeichnungen nochmal Zitat, ich glaubte, eine solche Ungewissheit könne kein Mensch ertragen. Aber sogar in diesem Fall lernt man Geduld. In 8 Tagen wird man vielleicht Nachricht haben. Es wird Listen geben, Briefe. Man wird also 8 Tage warten. Zeit ist billig zu haben. Zitat Ende. Ja, und da sieht man sozusagen, dass diese Gesellschaften zu Gesellschaften der Frauen geworden sind, zu Gesellschaften von Frauen, sicherlich auch Kindern, die sich sorgen um Männer, Väter, Brüder, Geliebte und auch angewiesen sind auf die Besatzungspresse. Denn die Listen, von denen Simone de Beauvoir spricht, also wer ist gefallen, wer ist in welchem Kriegsgefangenenlager etc., das bekommt man ja über die Besatzungspresse. Das heißt, man mag die Deutschen noch so sehr verachtet haben, aber ihre Propagandapresse muss man lesen, weil darin Nachrichten stehen, die einfach wichtig sind. Und ein zweites Beispiel, das ich auch noch mal vorlesen würde, ist, wenn Sie in die Memoiren von Michail Gorbatschow schauen. Der war beim deutschen Überfall auf die Sowjetunion 10 Jahre alt und lebte in Provolnoje, einem Dorf im Kaukasusvorland. Und auch der erinnert sich und er schreibt, noch einmal Zitat, besonders im Herbst und Winter, und er meint das Jahr 41, 42, besonders im Herbst und Winter versammelten sich die Frauen häufig abends in unserer Hütte und ich las ihnen die Meldung von der Front vor. Sie legten Karten, während ich auf dem Ofen lag und sie betrachtete. Ich verstand nicht, was die Karten sagten, aber es ging alles um ihre Männer. Zitat Ende. Ja, das heißt, die haben sie sozusagen aus einer mit 10 Jahren noch kindlichen oder jugendlichen Perspektive, aber letztlich eine ganz ähnliche Situation. Diese Wunsch und Suche nach Informationen, was mit den männlichen Angehörigen ist, wie man Nachrichten bekommen kann, das Lesen von Zeitungen, die Hoffnung auf Briefe und ja, sozusagen, was Gorbatschow beschreibt, das Legen von Karten in der Hoffnung, die Karten mögen ein Indiz zumindest zur Verfügung stellen, was mit den Männern ist. Also dieser Versuch, mit einer Situation umzugehen, die man sich nicht ausgesucht hat und in die man nicht freiwillig geraten ist.
Diese Abwesenheit der Männer muss ja auch das Stadtbild enorm verändert haben. Da muss ja ein gehöriger Bevölkerungsanteil einfach weg gewesen sein. Welche Auswirkungen hatte denn die deutsche Besatzung auf die Städte, auf das Aussehen, auf das Alltagsleben?
Vielfältige und in gewisser Weise durchaus unterschiedliche. Also die erste Überlegung, die Sie jetzt gerade formulieren, die ist natürlich richtig. Wenn man nach den Einheimischen guckt, dann stellt man fest, dass die Gesellschaften sich verändert haben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es Simone de Beauvoir, die schreibt, alle Männer sind weg. Ja, und sozusagen, also die auf die in Paris auf die Straße guckt und allein dieses alle Männer sind weg, also auch festhält, weil es eben sozusagen so augenfällig ist. Was aber auch augenfällig ist, ist, dass in vielen Städten die Männer, die da sind, in bestimmtem Alter, also jüngere, wehrfähige Männer, sind Deutsche. Eine ältere Forschung, vor allen Dingen in den ehemals besetzten Ländern, hat die Vorstellung vertreten, dass die Einheimischen mit den Besatzern eigentlich sehr wenig bis gar nichts zu tun gehabt haben. Mittlerweile weiß man, dass das zumindest an den Stationierungsorten der Wehrmacht so nicht gestimmt hat. Diese Deutschen sind sozusagen im Stadtbild sichtbar. Sie sind sichtbar, weil sie ihre Schilder hinterlassen, also zur Kommandatur und zum Soldatenheim und solche Sachen. Sie sind sichtbar, weil sie Verkehrsschilder hinterlassen, also auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion sind die eben nicht in kyrillischen Buchstaben verfasst, sondern in lateinischem Alphabet. Das heißt, es gibt so eine Inbesitznahme des Raumes, auch auf symbolischer Ebene. Dazu gehören auch die vielen Hakenkreuzflaggen. Auch das finden Sie in den Tagebüchern immer wieder, wie verhasst das vielen Menschen gewesen ist, wenn vor allen Dingen vor Gebäuden, die für das nationale Selbstbewusstsein, also vor Parlamenten, vor Museen, vor Bürgermeisterämtern etc. eben nicht mehr die nationalen Fahnen wehten, sondern eine Hakenkreuzfahne. Das heißt, es gibt auf der einen Seite so eine symbolische Inbesitznahme der Städte, aber was man natürlich auch sieht, sind deutsche Soldaten. Man sieht sie und man hört sie. Man muss sich klar machen, dass überall in diesem besetzten Europa nachts Ausgangssperren galten Und diejenigen, die noch raus durften, auf die Straßen durften, waren deutsche Soldaten. Das heißt, auch das ist ein wiederkehrender Topos in Ego-Dokumenten, das Dröhnen von beschlagenen Soldatenstiefeln auf Kopfsteinpflaster. Also die durften auf die Straße und man selber durfte das nicht. Und aber auch tagsüber waren vor allen Dingen an den Stationierungsorten deutsche Soldaten sichtbar. Und wenn Sie regionale Beispiele haben wollen, also denken Sie an die französische Atlantikküste, denken Sie in Dänemark an Jütland oder Fünen, denken Sie an eine Stadt wie das russische Smolensk und sicherlich viele weitere. Das sind Stationierungsorte und an manchen dieser Orten sind mehr deutsche Soldaten als Einheimische. Das heißt, die Besatzer sind sichtbar. Man muss mit ihnen umgehen. Man kann ihnen in vielerlei Hinsicht kaum aus dem Weg gehen. Es gibt Einquartierung überall in Europa, was durchaus sehr schwierig sein kann, vor allen Dingen, wenn Wohnungsverhältnisse ohnehin schon eng begrenzt sind. Und man hat gerade an den Stationierungsorten, aber auch darüber hinaus mit diesen Soldaten zu tun und man muss auf sie reagieren. Und die Vorstellung, man könne Besatzung, ich sag mal, im stillen Kämmerlein abwarten und sich ihr entziehen, die ist, also die trifft einfach die historische Realität nicht. Und ich glaube, das ist eine der weiteren zentralen Thesen meines Buches, zu zeigen, dass man mit Besatzern umgehen musste.
Von der Stadt aufs Land gedacht, Sie sprachen von Stationierungsorten. Heißt das auch, es gab Gegenden auf dem platten Land, wo man den Besatzer aus dem Weg gehen konnte, wo nicht in jedem Dorf, nicht an jedem Ort Soldaten stationiert waren?
Wenn Sie nur nach Stationierung fragen, dann ja, dann gibt es auf dem sogenannten platten Land jene Ortschaften, wo die Soldaten sozusagen sehr viel weniger sichtbar waren. Ich glaube, dass aber das weniger sichtbar sein nicht unbedingt heißt, dass die da nie oder gar nicht waren. Und wenn man ganz grundsätzlich danach fragt, was heißt Besatzung, dann heißt Besatzung, es gibt physische Präsenz. Darüber haben wir bis jetzt gesprochen und physische Präsenz und städtisch. Physische Präsenz gibt es aber auch und gerade in ländlichen Gebieten. Also wie ist die typische Begegnung mit den deutschen Besatzern, sagen wir zum Beispiel im ländlichen Belarus oder in der ländlichen Ukraine? In Form von gewalttätigen sogenannten Aktionen, die der Terrorisierung von Zivilbevölkerung dienten. Ja, also das heißt, physische Präsenz ist etwas, was sie entweder an den Stationierungsorten haben oder aber vielfältig in Form von Gewalt handeln, wenn deutsche Einheiten zum Beispiel Dörfer, ob in Polen oder auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion, umstellen, um möglichst viele Menschen zur Zwangsarbeit zu verschleppen. Im Zusammenhang mit Geiselerschießung kommt sowas vor, im Zusammenhang mit der Verfolgung und Ermordung der jeweiligen jüdischen Bevölkerung. Das heißt, auf dem sogenannten platten Land sind deutsche Besatzungstruppen seltener stationiert. Es gibt eine gewisse Chance, ihnen aus dem Weg gehen zu können. Aber das ist nicht unbedingt im Sinne von, dann ist man vor ihnen sicher, sondern gerade für das östliche Europa heißt es, dass wenn man ihnen begegnet, ist es in sehr, sehr vielen Fällen gewalttätig. Und für Westeuropa muss man sich klar machen, je länger der Krieg dauert und je mehr absehbar ist, dass die Deutschen ihn nicht gewinnen werden, desto stärker wird in diesen Ländern der Widerstand. Und je stärker der Widerstand agiert, desto brutaler wird die deutsche Vergeltung. Desto stärker kommen Geiselerschießungen vor und Ähnliches. Das heißt, in der Endphase des Krieges wird die Gewalt auch in Westeuropa sehr viel stärker spürbar. Und insofern haben wir auch jenseits der Stationierungsorte durchaus physische Präsenz der Besatzer, vielfach in Form von Gewalthandlungen. Aber es gibt noch eine zweite Präsenzform und die betrifft eben auch sozusagen das platte Land und das ist eine regulative Präsenz. Denn Besatzung heißt bis heute und hieß in besonderer Weise auch in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, dass Besatzer sozusagen das Land, was sie besetzt haben, okkupiert haben, verwalten wollen. Und wenn wir uns angucken, wie sieht Verwaltung in den Jahren des Zweiten Weltkriegs aus, da muss man sagen, also die Deutschen entwickeln einen absoluten Kontrollwahn und versuchen fast jede Art und Weise des Lebens zu kontrollieren, zu überprüfen, zu Widerhandlungen zu bestrafen. Für alles muss man Genehmigungen haben, Papiere bei sich führen. Und das gilt für eine Vielzahl von Alltagssituationen. Und die betrifft natürlich auch eine ländliche Gesellschaft. Ja, das heißt, diese regulative Präsenz, die über Verwaltungshandeln ausgeübt wird, also Bauern brauchten Genehmigungen, um ihr Getreide zur nächsten Mühle zu transportieren, um es mahlen zu lassen, um Schweine schlachten zu lassen, also um alles das zu tun, was Bauern halt normalerweise tun. Sie mussten dafür immer Papiere besorgen. Oft brauchten sie überhaupt erst ein Papier, um ein Papier besorgen zu können, damit sie nämlich in die nächste Kreisstadt, wo das Papier ausgestellt werden konnte. Und sozusagen alle diese Dinge wurden kontrolliert. Und wo immer man das zuständige Papier nicht hatte, drohten Verhaftungen dem Osten Europas im Zweifelsfall sozusagen schärfere Repression. Also insofern an den Stationierungsorten ist die physische Präsenz der Besatzer unübersehbar. Aber hier wie auch in ländlichen Gebieten gibt es zusätzlich zur physischen Präsenz eine regulative, die ebenfalls in vielfältiger Weise in das Alltagsleben von Menschen hineinregierte.
Ich habe Sie eben aber richtig verstanden, dass die regulative Präsenz im Osten höher war. Lag das daran oder hing das damit zusammen, dass dort der jüdische Bevölkerungsanteil höher war als im Westen Europas?
Also sozusagen diese regulative Präsenz ist erstmal etwas, was sie grundsätzlich überall in Europa haben. Das fängt damit an, sobald die Kampfhandlungen vorbei sind, erlassen die deutschen Besatzer Anweisungen, also die Straßen sind zu räumen, die Eisenbahnschienen sind freizugeben, sodass also sozusagen die Infrastruktur grob wieder funktioniert. Menschen werden angewiesen, an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren, sie werden angewiesen, ihre Waffen abzugeben, sie werden angewiesen, freilaufende Kühe einzufangen und lauter solche Sachen. Und das heißt, das ist etwas, was sie grundsätzlich von Anfang an in Ost- wie in Westeuropa haben. Und dann, was sie auch grundsätzlich gesprochen in Ost- wie Westeuropa haben, ist, dass sehr, sehr schnell die ersten Arbeitsverpflichtungen erlassen werden. Das hat zunächst erstmal mit Aufräumen zerstörter Wohnviertel zu tun, Abtransport von zerstörten Häusern, solchen Sachen. Und das ist etwas, was in Osteuropa sehr viel schneller, viel stärker und früher rassistische Züge bekommt und es bekommt auch antisemitische Züge. Das, was wir für Osteuropa zum Beispiel sehen, und Sie haben ja explizit nach jüdischer Bevölkerung gefragt, sind Aufgaben oder sozusagen Erteilung von Zwangsarbeit, die ganz offensichtlich der Demütigung von Menschen gedient hat, also das Reinigen von Straßen mit Zahnbürsten. Frauen, junge jüdische Frauen, die festgenommen worden sind auf der Straße und putzen gehen mussten und sozusagen zum Putzen aber keine Lappen hielten, sondern die eigene Kleidung nehmen mussten. Und das verband sich mit sexuellen Übergriffen. Und Sie können sich unschwer vorstellen, wenn Sie im Winter Ende 39 in Polen mit der eigenen Kleidung, Fenster, Toiletten, Böden etc. putzen mussten und die dann bei Frosttemperaturen wieder anzuziehen hatten. Also es ist ein sexueller Übergriff, ging immer wieder mit Vergewaltigungen einher. Aber ein Teil dieser Frauen starb auch an Unterkühlung, weil sie nasse Kleidungsstücke bei Frostgraden auf dem Weg nach Hause zu tragen hatten. Ja, also das heißt, sie haben, was ich versuche zu beschreiben, ist, dass eine bestimmte Form von Verwaltung und Indienstnahme von Bevölkerung hat es überall in Europa gegeben. Und die hat was mit sozusagen zum Beispiel den Beseitigungen von Kriegszerstörung zu tun. Und dass das zwischen Ost und West sich unterscheidet, weil es in Osteuropa relativ von Anfang an stärker diskriminierenden Charakter hat. Und das gilt nochmal in besonderer Weise für jüdische Bevölkerung. Ja, also insofern gibt es eine Ähnlichkeit. Und wenn man das sozusagen geografisch und jüdisch, nicht jüdisch differenziert, dann sieht man auch die Spezifika.
Ein weiterer Aspekt, egal ob jetzt Stadt oder Land, ist ja auch, dass die Männer als Arbeitskraft fehlen und dadurch verändern sich Aufgaben, dadurch verändern sich auch Geschlechtsbilder, Geschlechtsrollen, Familienzusammenhänge. Wie wurde mit dieser Herausforderung umgegangen?
Ich glaube, das kann man am besten beantworten, wenn man es beispielhaft versucht anzugehen. Also das eine, was wir, und ich würde vielleicht nochmal bei ländlichen Räumen und Landwirtschaft weitermachen. Was heißt, wenn Männer als Arbeitskräfte fehlen? Wenn Männer als Arbeitskräfte fehlen, heißt das, dass diejenigen, die die Arbeit ja weiter verrichten müssen, Frauen, Jugendliche und Alte sind. Und das heißt, dass es vielfach Menschen sind, die eine geringere körperliche Kraft haben. Es heißt, dass insgesamt weniger Personen arbeiten. Und wenn Sie sich dieses besetzte Europa angucken, dann heißt es auch, dass Leute menschenschwere körperliche Arbeit verrichten müssen, selbst wenn es der eigene Bauernhof ist oder die eigenen Felder, auch wenn sie zu einer Kolchose gehören, denen Arbeitstiere fehlen, weil die häufig eingezogen worden sind, denen Dünger und Geräte fehlen. Und weil dieses Europa ein Europa des Mangels ist, wo Menschen arbeiten müssen, die im Zweifelsfall nicht richtig ernährt sind. Das heißt, ich beschreibe hier etwas, wo sehr schnell verschiedene Situationen ineinander greifen. Es sind nicht nur die Männer weg und Personen, die weniger körperliche Kraft haben, müssen das übernehmen, sondern diese Personen sind auch häufig schlecht versorgt. Die Arbeitsbedingungen sind durch die Mangelwirtschaft, also kein Dünger, keine neuen Werkzeuge etc., keine Pflüge und was man immer so für die Landwirtschaft braucht. Diese Art von Industrie erlebt ja massive Produktionseinbrüche. Das heißt, das gesamte Drumherum dieser Arbeit wird auch wesentlich schwerer. Und insofern ist es nicht nur, dass die Männer fehlen, sondern es gibt eine ganze Reihe von zusätzlichen Herausforderungen.
Können Sie uns nach diesen Schilderungen, was die Abwesenheit der einheimischen Männer für die Gesellschaften bedeutet, auch noch darstellen, wie sich die Verhältnisse zwischen den einheimischen Frauen und den nun neuen, fremden, besetzenden Männern aussieht?
An vielen Orten in diesem besetzten Europa waren viele deutsche Männer stationiert. An manchen Orten waren mehr deutsche Soldaten stationiert als insgesamt einheimische Bevölkerung. Und ja, natürlich führt das zu vielfältigen Konflikten. Und zu diesen Konflikten schon in den Kriegs- und Besatzungsjahren gehört natürlich auch, dass einheimische Frauen, aus welchen Gründen im Einzelfall auch immer, Beziehungen mit deutschen Männern eingegangen sind. Das fängt bei solchen Sachen an, dass wir aus Dänemark es überliefert haben, dass junge Mädchen, also 14, 15, 16-Jährige, Autogramme sammeln bei deutschen Soldaten. Ja, das ist noch keine klassische Beziehung, aber das sind schon so Sachen, die altmodisch hätte man gesagt, Diskussionen über die Sittlichkeit dieser Mädchen und natürlich über väterliche Autorität in den Familien auslösen vor Ort. Und wo Sozialbehörden darauf hinweisen, dass junge Frauen, junge Mädchen abends pünktlich zu Hause zu sein haben. Und wir reden ja, wenn wir von Besatzung reden, von ganz unterschiedlichen Formen von Gefährdungen besetzter Gesellschaften. Und all diese Formen, über die wir jetzt reden, also dass die Sexualmoral in Mitleidenschaft gezogen wird, dass sich Über- und Unterordnungsverhältnisse innerhalb von Familien ob die Väter nun da sind, weil sie zu alt sind, um im Krieg zu kämpfen, oder ob sie nicht da sind. Also all diese Dinge geraten ins Rutschen, und sie geraten natürlich in besonderer Weise aus der Perspektive der Gesellschaften der damaligen Zeit ins Rutschen, wo Frauen Beziehungen zu deutschen Männern eingehen, die man im weitesten Sinne als konsensuell bezeichnen kann. Wenn man auf diese Zusammenhänge aus einer Perspektive von nach dem Krieg guckt, dann ist ja bekannt, also für Frankreich ist es besonders bekannt, aber es hat es in Belgien und in den Niederlanden eben auch gegeben, dass diese Frauen öffentlich gedemütigt worden sind, in denen man ihnen die Haare geschoren hat. Sie sind als deutschen Flittchen beschimpft worden. Sie sind inhaftiert worden. Es hat in Belgien und den Niederlanden sind mehr Frauen in der unmittelbaren Nachkriegszeit wegen der sogenannten, in Anführungsstrichen gesprochen, horizontalen Kollaboration inhaftiert gewesen, als zum Beispiel Bürgermeister, die zusammengearbeitet haben an den Stationierungsorten mit deutschen Kommandaturen oder anderen Wehrmachtsdienststellen. Also von daher ist es für die besetzten Gesellschaften ein großes Thema. Es ist nach 45 ein großes Thema. Es ist aber auch schon unter Besatzung ein großes Thema. Vieles von diesen Beziehungen ist möglicherweise gar nicht so konsensuell, wie es gegebenenfalls ausgesehen hat. Man muss sich überlegen, wie sehen diese besetzten Gesellschaften aus? Wir haben jetzt in unserem Gespräch schon immer wieder darauf hingewiesen, vielfach sind es Mangelgesellschaften. Das heißt, Frauen, die Beziehungen zu Soldaten eingingen, waren gar nicht so selten Frauen, die an den Stationierungsorten gearbeitet haben. Da gab es einen großen Bedarf an Arbeitskräften, also von Küchenhilfen, Köchinnen, Putzfrauen etc. Oft gab es kaum andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und dies war eine Chance, zum Beispiel aus der Küche jüngere Geschwister, eigene Kinder, alte Eltern mitzuernähren. Also das war auch eine Strategie des Überlebens. Und vor allen Dingen, wenn Sie nach Osteuropa gucken, also in Westeuropa hatten Sie, nehmen wir mal Frankreich als Beispiel, vor allen Dingen, wenn Offiziere übergriffig wurden und wenn sie übergriffig wurden in dem, was man damals bessere Gesellschaft genannt hätte, dann gab es eine gewisse Chance darauf, dass Dinge geahndet worden sind, zum Beispiel bei Einquartierungen, dass dann Umzüge notwendig wurden. Im Osten Europas, wo sie deutsche Besatzer haben, die sich als in Anführungsstrichen, also um Anführungsstriche wegen NS-Sprache, Herrenmenschen aufspielen und die Herren überleben und Tod geben, ist natürlich sozusagen ein Vorgehen gegen deutsche Soldaten, die Ausschreitungen begehen. Also undenkbar, hoffnungslos, unsinnig, wie immer Sie das nennen wollen. Das heißt, hier mit einem einzelnen deutschen Soldaten ein Verhältnis einzugehen, der einen vielleicht abends nach der Arbeit nach Hause begleitet, der vielleicht sozusagen jemanden mitversorgt und ähnliche Dinge, da kann so ein Verhältnis auch, ich will jetzt nicht sagen eine Lebensversicherung sein, aber durchaus die Chance bieten, in Situationen, und wir haben das ja eingangs schon beschrieben, besetzte Gesellschaften sind Gesellschaften, deren Angehörigen in einem hohen Maße verletzlich sind, die sehr vulnerabel sind. Ja, also insofern ist dieses Gepränge sehr vielfältig. Man muss aber auch sagen, dass also die Nachkriegsgesellschaften sich vielfach für diese Dinge und die jeweiligen Notlagen der Frauen nur sehr bedingt interessiert haben.
Wenn ich so über diese Besatzungszeit nachdenke, das Prägende für viele Menschen muss ja auch die Ungewissheit gewesen sein. Sie haben vorhin schon gesagt, diese Ungewissheit, sind die in den Krieg gezogenen, kriegsgefangenen Männer überhaupt noch am Leben? Wann kommen sie überhaupt wieder? Aber auch, wo kommt in den nächsten Tagen, Wochen das Essen her? Welche neuen Regeln werden sich die neuen Besatzer ausdenken? Gab es da Strategien, mit dieser immer schlimmer werdenden Ungewissheit umzugehen?
Ich glaube, Ungewissheit ist einer der zentralen Begriffe, wenn man versucht, besetzte Gesellschaften zu verstehen. Und dazu, glaube ich, als einen zweiten Begriff kommt reale oder zumindest perzipierte Bedrohung. Denn wo kommt das Essen her? Wie schütze ich mich? Wie versorge ich meine Kinder? Wo bekomme ich Medikamente für meine alten Eltern? Wie soll ich arbeiten und stundenlang in der Schlange stehen und Medikamente besorgen und spät abends nach Hause müssen und die Sperrstunde einhalten können und alles das? Das heißt, Ungewissheit wird zum neuen Normal, wenn Sie so wollen. Und diese vielfältigen Formen der Ungewissheit gehen natürlich auch mit Bedrohung einher. Ja, Menschen fühlen sich von diesen Situationen bedroht und sie haben ja nur in den seltensten Fällen es in der Hand, die Bedrohungen wirklich zu minimieren. Das, was wir gerade besprochen haben, also diese vermeintlich oder tatsächlich einvernehmliche Verhältnis mit deutschen Männern, konnte für manche Frauen, für viele sicherlich auch gar nicht, aber für manche Frauen eine der Strategien sein, mit Bedrohung umzugehen. Und ich glaube, grundsätzlich muss man festhalten, also, dass wir insgesamt über diese Strategien mit Bedrohung umzugehen noch sehr wenig wissen. Also, was es gegeben hat, was so in Teilen uns aus Tagebüchern entgegentritt, ist, dass, ich sag mal, Rumpffamilien, Frauen mit Kindern, also zum Beispiel zwei Schwestern oder Schwägerinnen oder so, versuchen, diese vielfältigen Schwierigkeiten des Alltags gemeinsam zu meistern. Eine stellt sich an, eine sozusagen kümmert sich um Kinder, die eine macht die Einkaufsfahrten aufs Land, die andere passt auf. Viele solcher Sachen. Also da gibt so Solidarmuster, aber wir wissen darüber insgesamt noch sehr wenig. Und was uns aus Tagebüchern auch entgegentritt, ist eine wahnsinnige Erschöpfung. Ja, also diese ewige Anspannung, dieses ewige Bedrohtsein, diese Ungewissheit, was der nächste Tag bringen wird, rücke ich in der Schlange weit genug nach vorne, dass ich was einkaufen kann, aber auch wenn Sie an die sogenannten Auscam-Aktionen in den Industriebetrieben gehen, ja, wer ist davon betroffen? Wer muss zur Zwangsarbeit ins Reich? Oder wenn Sie an die Razzien denken, wieder in Bezug auf Zwangsarbeit, wo zum Beispiel in der besetzten Ukraine alle Menschen, die an einem Gottesdienst teilgenommen haben oder alle Menschen, die in einem Kino waren, eingefangen worden sind und wer immer arbeiten konnte, wurde nach Deutschland verschickt. Also, das sind ja Dinge, vor denen man sich eigentlich nicht wirklich schützen kann. Und dieses Ausgesetztsein in Situationen, die eigentlich ständig existenziell eskalieren können. Ja, es kann sein, dass sie nur ins Kino gehen und es kann sein, dass sie nicht mehr nach Hause kommen, weil sie in eine Razzia geraten sind. Das ist, glaube ich, etwas, was jedenfalls die Besatzung des Zweiten Weltkriegs zentral mit ausmacht. Und das, würde ich sagen, gehört zu den Erfahrungen, die es zu vermitteln gilt. Was hat denn Besatzung bedeutet? Und wenn Sie mir das erlauben, ich würde sagen, Erfahrung von Besatzung heutzutage in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine bedeutet sehr Ähnliches. Ja, dieses Leben mit Ungewissheit und Bedrohung, gegen die man eigentlich nur sehr bedingt Hilfsmittel hat, weil man einer Situation ausgesetzt ist, die man nicht selber in der Hand hat, gehört in den Kernbestand des Erlebens von Besatzung, wenn man es mit einem Besatzer zu tun hat, der einheimischer Bevölkerung übel will. Und das ist in den Jahren des Zweiten Weltkriegs der Fall gewesen. Und das ist sicherlich heute auch, wenn auch in anderer Weise als in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, aber doch in den russisch besetzten Gebieten der Fall.
Ich war gerade sehr überrascht, als Sie sagten, das wissen wir erst seit kurzem, da ist noch wenig erforscht, da ist man noch dran. Wie kann das sein? Das Ganze ist 80 Jahre her und es ist ein, wie Sie gesagt haben, europaweites Phänomen. War das ein blinder Punkt? Und wenn ja, warum?
Die Frage, glaube ich, ist, was ist dieses das? Und die Antwort ist, glaube ich, vielschichtig darauf. Ich habe zunächst mal gesagt, zu den Dingen, die wenig erforscht sind, gehören zum Beispiel diese Solidarmuster, wie geht man damit um? Und was es so gut wie gar nicht gibt, ist eine Emotionsgeschichte der Besatzung. Also dieses Erschöpftsein und ähnliche Zusammenhänge, das Bedrohtsein, die ewige Angst, auch das ist so gut wie nicht erforscht. Und das, glaube ich, dafür gibt es aus einer deutschen Perspektive einen sehr anderen Grund als aus einer nichtdeutschen Perspektive. Aus einer nichtdeutschen Perspektive, grundsätzlich gesprochen und etwas vereinfacht, ist es doch so, man hat den Nationalstaat vor und nach der Besatzung. Und dazwischen liegen eine begrenzte Anzahl von Jahren. Und Besatzung bedeutet ja Entmündigung von Nationalstaatlichkeit. Das heißt, Besatzung ist per se auch in einem politischen Sinne, ist ein Krieg zunächst einmal nicht gewonnen worden oder Kampfhandlungen sind nicht gewonnen worden. Man wird fremd beherrscht. Das ist eine Demütigungserfahrung. Und zwar sozusagen politisch, national, aber auch in vielen Dingen dessen, was wir jetzt heute besprochen haben, individuell. Und das heißt, der Nationalstaat geht vorher und nachher weiter und diese Erfahrungen dazwischen, die schnurren in gewisser Weise zusammen auf eine kurze, dunkle Episode. Und es ist ja nicht so, als ob die Besatzung in den Ländern nicht durchaus auch erforscht worden wäre, aber, also to cut a long story short, was über lange Jahre sehr, sehr wichtig war, ist die Geschichte des Widerstands. Ja, also sozusagen, wie hat man gegen diese Art von Demütigung gekämpft und vielfach eine Geschichte der Selbstbefreiung. Und dann hinzugucken, was ist denn da wirklich auf der Alltagsebene passiert, das ist also von Land zu Land unterschiedlich, aber in der Summe weniger gut erforscht. Und aus einer deutschen Perspektive habe ich das ja vorhin schon mal versucht anzusprechen. Aus einer deutschen Perspektive ist die Leitvokabel Krieg. Und Besatzung, also vor allen Dingen, wenn Sie in Deutschland, also Frage an Besatzung, vor allen Dingen, wenn Sie an Westdeutschland denken, ist das natürlich eine völlig andere Art der Besatzung. Ja, in Großbritannien werden Rationen erst eingeführt, damit man die hungernden Deutschen mitversorgen kann. Das ist was völlig anderes, als was die Deutschen unter Besatzung vorher getan haben. Ja, das heißt, hier hat man, also es sind, ich sag mal, in gewisser Weise sind es die Wahrnehmungskategorien, die ja überhaupt erstmal dazu führen, dass ich etwas wahrnehme als forschungswürdig. Und das ist eben sehr lange nicht der Fall gewesen. Und ich bin sehr froh, dass das endlich der Fall ist und dass es endlich dieses Nachdenken darüber gibt. Aber vielleicht nochmal, weil Sie ja Sie haben ja gerade explizit gefragt, wie kann es sein, dass es so wahnsinnig lange dauert, bis das zum Thema wird? Vor 2 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat der Deutsche Bundestag entschieden, dass es ein Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und Besatzungsherrschaft geben soll. Und ich halte das für eine überaus weise und kluge Entscheidung. Und es ist absolut notwendig, weil das Thema ist in einer deutschen Öffentlichkeit sehr, sehr wenig verbreitet. Es fehlt an Wissen. Und ich glaube, Sie haben mir gesagt, Sie sind Lehrer. Wir haben für Nordrhein-Westfalen mal an meinem Lehrstuhl uns Schulgeschichtsbücher angeguckt. Da steht was von Krieg, aber nicht von Besatzung. Auch wenn ich mit meinen Studierenden spreche, die sind völlig baff immer wieder und sagen, ja, über Krieg haben wir geredet, über Shoah haben wir geredet, aber über Besatzung haben wir eigentlich nie geredet. Und die sagen dann auch völlig konzerniert, warum eigentlich nicht? Und das hat, glaube ich, in Deutschland was mit deutschen Erfahrungen zu tun. Es gibt ein Schulbuch, deutsch-polnisches, da ist es anders. Und es ist die polnische Seite, die das in die Schulbücher geschrieben hat. In der polnischen Gesellschaft weiß man, was Besatzung als Erfahrung bedeutet hat.
Wie würden Schülerinnen und Schüler denn davon profitieren, wenn in unseren Schulbüchern und Lehrplänen mehr über Besatzung stünde?
Es wäre eine große Chance, wenn in Schulbüchern mehr über Besatzung stünde. Ich versuche das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich kann mir aus der Arbeit mit der Quellenedition, die wir ja gemacht haben, sehr gut sozusagen eine Unterrichtseinheit vorstellen, wo man mit Quellen beginnt und verschiedene Quellen zusammenstellt. Also ich weiß, wir haben eine Quelle in unserer Edition, da geht es um Aufsätze von Schulkindern im ländlichen Frankreich, 41, und die sollen beschreiben, was sie schon mal gegessen haben. Und da sind lauter ziemlich unappetitliche Dinge dabei. Die beschreiben nämlich, dass es in den Familien auf dem Dorf keine Hunde mehr gibt. Und sie beschreiben außerdem, dass sie schon mal Dachs, Igel, Fuchs, Schlange, Frösche und Ähnliches gegessen haben. Und Frankreich aus einer deutschen Perspektive in den älteren Generationen, da ist die Vorstellung, die Deutschen hätten gelebt wie Gott in Frankreich. Ja, und die schicken bei Böll, können Sie das nachlesen, noch in großem Stil Seife und Lebensmittel und ich weiß nicht was nach Hause. In Belgien, das wäre eine nächste Quelle für ein Schulbuch, kursieren Witze darüber, dass zwei alliierte Soldaten, die sich als deutsche Soldaten verkleidet haben, aufgegriffen worden sind, weil ihnen die typischen, und man hat sie erkannt, dass es keine echten Deutschen sein können, weil ihnen die typischen Pakete, die diese Soldaten immer dabei hatten, gefehlt haben. Und das führt dazu, dass man in Frankreich die Deutschen als Kartoffelkäfer bezeichnet, die alles wegfressen, und in der Ukraine als Hyänen. Und was man damit im Schulbuch machen kann, ist zu zeigen, wie unmittelbar das Menschen betrifft. Und alle Schülerinnen und Schüler können sich vorstellen, dass sie mitnichten irgendwas davon essen möchten, was sie in den Quellen lesen, was gleichaltrige Kinder oder Jugendliche gegessen haben. Das heißt, sie haben eine unmittelbare Basis, einen unmittelbaren Bezug zu Erfahrungen aus diesen Jahren. Und sie können davon ausgehend entwickeln, wie funktioniert Besatzung, was macht es mit Menschen, was lernen wir daraus, was hat das mit Gegenwart zu tun, welche Regime sind es, die solche Besatzung entwickeln und. Das heißt, sie haben über diese Alltagsdimension von Besatzung, können sie ein Thema Schülerinnen und Schülern nahebringen, was denen sonst eher weit weg ist. Und von daher finde ich, wäre es unbedingt notwendig, dass das Thema in die Schulbücher kommt.
Ein weiterer und wohl der stärkste Faktor der Ungewissheit ist neben den anderen Problemen bei den jüdischen Familien auch die Angst und die Frage, wann kann ich fliehen, wann wird mein Versteck gefunden, wann gerate ich in die Maschinerie des Holocaust. Und auch da haben Sie sicherlich vor allem aus Osteuropa Erkenntnisse und Ego-Dokumente für uns.
Ja, vielen Dank, dass Sie diesen Punkt auch nochmal ansprechen. Der berührt nämlich etwas, was ich selbst für außerordentlich wichtig erachte. Wenn wir uns die jüdischen Bevölkerungen in Europa in den Jahren des Zweiten Weltkriegs anschauen, dann finde ich, ist eine der Erfahrungen, die man aus einer Perspektive von Besatzungsgeschichte formulieren kann, ist, dass jüdische Menschen in diesem besetzten Europa einer doppelten Verfolgungserfahrung unterlagen. Oder im doppelten Sinne einer Verfolgung unterlagen, ist vielleicht noch etwas präziser formuliert. Was meine ich mit doppelter Verfolgungserfahrung? Jüdische Menschen unterlagen all den, was Besatzung grundsätzlich bedeutete. Wir haben heute immer wieder sozusagen über Mangel und Hunger gesprochen. Das heißt, da, wo Mangel und Hunger herrschten, haben auch Jüdinnen und Juden Mangel erlebt und gehungert. Also das, was alle Menschen unter Besatzung, was alle Angehörigen einer besetzten Gesellschaft betroffen hat, hat auch Juden betroffen als Angehörige einer besetzten Gesellschaft. Was wir ja oft tun, ist in der zum Teil in der Forschung, ich sag mal so ein bisschen Nolens Volens, wenn wir nach jüdischem Schicksal fragen, gucken wir sozusagen sehr spezifisch nur in Anführungsstrichen auf die jüdische Bevölkerung. Sie sind aber bis zu dieser existenziellen Verfolgung durch die Deutschen, sie sind Teil einer besetzten Gesellschaft und sie unterliegen all den Mobilitätsbeschränkungen, Mangelversorgung und den vielen, vielen Verordnungen, über die wir vorhin gesprochen haben, unterliegen sie wie alle anderen auch. Das ist die eine Erfahrung. Und die andere Erfahrung, die dazu kommt und zusätzlich zu der ersten zu sehen ist, ist die genozidale Verfolgung. Und diese doppelte Verfolgungserfahrung hat gravierende Konsequenzen. Denn da ja aus einer NS-Perspektive die in den 40er Jahren lebende Generation von Jüdinnen und Juden die letzte sein sollte, das bedeutet ja Genozid, heißt es, dass man überleben nur konnte, indem man entweder in Verstecken untertauchte oder aber indem man sozusagen sich, also auf die sogenannte arische Seite überwechselte. All das ging aber nur mit der Hilfe von Menschen aus der besetzten Gesellschaft. Und das hat gravierende Konsequenzen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine jüdische Person verstecken. In einer Mangelgesellschaft ist das eine schwierige Angelegenheit. Oder das Beispiel, was ja relativ gut bekannt ist, Anne Frank. Die werden von einem ganzen Team von Helferinnen und Helfern versorgt und die müssen für sie auf dem Schwarzmarkt einkaufen. Das heißt, das ist sozusagen eine relativ teure Angelegenheit. Und wenn Sie das Tagebuch der Anne Frank lesen, dann berichtet die, ich bin wieder bei Versorgungsfragen, dann berichtet die von verschimmelten Bohnen und sagt, heute musste ich Bohnen reiben. Und Bohnen reiben heißt den Schimmel abreiben von den Bohnen. Also versteckte Menschen zu versorgen ist eine teure Angelegenheit und es ist eine gefährliche Angelegenheit, weil je kleiner die Einheiten sind, desto genauer wird beobachtet, warum kaufen die solche Massen von Lebensmitteln, wo haben die das Geld her, warum ist sie schon wieder auf dem Schwarzmarkt und so weiter und so weiter. In einer Gesellschaft, wo alle Rationen haben, können sie auch gar nicht mal eben für zusätzliche Menschen einkaufen. Und deswegen sage ich, es ist eine doppelte Verfolgungserfahrung und das Überleben passiert unter den Bedingungen von Besatzung. Und das heißt, auch die, die nicht als jüdisch verfolgt werden, ihre Chancen zu helfen, sind durch Besatzung limitiert. Und hinzu kommt natürlich vor allen Dingen in Osteuropa, aber auch in Westeuropa, dass das Helfen von Juden im Osten bei Todesstrafe verboten war. Wenn Sie eine Überlebensgeschichte derer schreiben wollen, die sich dem deutschen Morden entziehen wollen, dann kann dieses Überleben nur in einer Umgebung passieren, die selber Verfolgungserfahrung hat. Und das ist sozusagen eine andere Perspektive als die, die wir bis jetzt in der Summe haben.
Wir haben uns jetzt lange über Europa unter deutscher Besatzung unterhalten. Es ist ein umfassendes Thema. Das sieht man auch an Ihrem dicken Buch, das jetzt erschienen ist. Was sind nochmal als abschließende Zusammenfassung die wichtigsten Schlagwörter, die wichtigsten Aspekte, die unter das große Thema Europa unter deutscher nationalsozialistischer Besatzung fallen?
Besatzung ist so etwas wie das dunkle Erbe Europas. Es hat 230 Millionen Menschen zwischen Nordnorwegen und den griechischen Mittelmeerinseln und der französischen Atlantikküste und Gebieten tief im Inneren der damaligen Sowjetunion betroffen. Es ist eine existenzielle Erfahrung mit grundsätzlicher Unsicherheit, grundsätzlicher Anspannung. Es sind Wochen, Monate und Jahre unter dauerhafter Angst. Und es ist eine Erfahrung, die vom Alltag, wie er vor der Besatzung bestanden hat, nicht sehr viel übrig lässt. Und ich finde, in politischen Zeiten wie denen, in denen wir jetzt leben, in denen rechte und rechtsextreme Parteien und Gruppierungen eine geschichtspolitische Wende um 180 Grad fordern, ist es besonders wichtig, diesen immer noch wenig erforschten Teil der Vergangenheit zu kennen und sich damit zu beschäftigen.